Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, hier ist der Fohlenfutter Podcast mit einer neuen Folge. Diesmal wieder natürlich virtuell zugeschaltet. Carsten Kellermann und ich, Yannick Sorgatz. Carsten, aber die Grüße gehen diesmal nicht raus an dich nach Mönchengladbach, sondern nach Hasewinkel-Marienfeld. Ich glaube, wir müssen aber präzise sein, bei dir jetzt nach Hasewinkel-Downtown.
Absolut. Und wir sitzen hier tatsächlich in einem Hotel direkt am Alter Markt. Also in Hasewinkel gibt es auch den Alter Markt, so wie in Mönchengladbach. Und es sind ungefähr 10 Fahrminuten bis zur Klosterpforte, in der die Borussen untergebracht sind. Natürlich ein sehr nobles Hotel, eines mit einem eigens eingebauten Sportbereich für Fußballmannschaften. Zuletzt waren zum Beispiel während der Europameisterschaft war noch die Türkei dort. Portugal war 2006 hier, hat sich da auf die Weltmeisterschaft in Deutschland vorbereitet. Die Türken jetzt natürlich keine gute Vorrunde gespielt, ausgeschieden, aber das soll natürlich nicht das Omen für die Borussen sein. Sie wollen sich hier auf eine Saison vorbereiten, in der es wieder in Richtung Europa geht.
Und dann jetzt auch mal die Frage, wie es euch geht. Du bist ja mit unserer Kollegin Hanna Gobrecht da. Am Tegernsee kenne ich das ja, wie es da aussieht. Da geht es dann morgens auch ganz kurz zum Erfrischen in den Hotelpool, der da im Keller ist. Ja, wie ist bei euch die Lage in Hasewinkel? Ich glaube, es gibt keinen Pool.
Nein, also Stadthotel ohne Pool. Dafür haben wir unten eine Eisdiele. Spaghetti-Eis ja, schmeckt auch ganz gut. Wurde schon mal angetestet. Genau, aber so gestern war es heiß. Es war tatsächlich sehr warm gestern am ersten Trainingstag. Und soweit geht's uns hier ganz gut. Sind, wie gesagt, nicht viele Meter zu fahren bis zum Trainingsplatz. Dort steht man dann natürlich in der Sonne und schaut dann beim Training zu. Es gibt zwei Trainingsplätze, auf dem die Borussen sich dann verteilen und es wurde in Gruppen trainiert am ersten Tag. Es war ja das Auslaufen nach dem Testspiel in Paderborn und die am meisten gespielt haben, haben halt kurz noch ein bisschen ausgelaufen und sind dann wieder zum Regenerieren verschwunden vom Platz. Es wurde ein bisschen gespielt hinterher noch. Also ja, es war viel los, aber irgendwie war es dann doch noch eine lockere Auftakteinheit. Und ja, das Trainingslager ist ja schon durchaus speziell, wie wir sehen, wenn wir auf die schauen, die mitgefahren sind, beziehungsweise auf die schauen, die nicht mitgefahren sind, denn es sind ja nach wie vor die meisten EM-Fahrer nicht da. Laszlo Benes ist eingestiegen am Samstag, Stefan Leiner, der Österreicher, wird am Dienstag dazukommen. Das war's dann. Also 8 fehlen da noch. Breel Embolo ist verletzt, wird ja auch noch länger fehlen. Und Marcus Thuram, Matthias Ginter, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann, Jan Sommer, Dennis Zakaria und Nico Elvedi kommen dann eben erst ab dem 26. dazu, machen dann erst ihre üblichen Tests, Corona-Tests, Leistungstests und sind dann ab dem 28. erst im Training. Also hier vor allem würde ich sagen, eine Leistungsschau der Jugend.
Ja, so sieht's aus. Wir wollen gleich auch nochmal konkreter über das Testspiel gegen Paderborn sprechen. Ich wollte natürlich mit dem Swimmingpool auch nicht suggerieren, dass das hier bei euch laue Arbeit sei, denn wir wissen beide, Trainingslager ist nicht nur für die Borussen, heißt es ackern, sondern auch für die Journalisten vor Ort, auch wenn man dann, wie du gesagt hast, mal Zeit in der Sonne verbringt und auch beobachtet, schaut natürlich, wie es läuft. Aber ja, ist immer so unter Kollegen, die noch kein Trainingslager gemacht haben, heißt es dann immer, ja, viel Spaß im bezahlten Urlaub sozusagen. Aber so ist es eben beileibe nicht. Und das sieht jetzt zumindest für die Berichterstatter auch nicht anders aus als am Tegernsee. Also Klosterpforte quasi Tegernsee ohne Fans und ohne Berge, könnte man sagen. Lass uns doch über das Testspiel sprechen am Samstag gegen Paderborn. Das war für euch auf dem Weg nach Hasewinkel ein 1:3 für Borussia gegen den SC Paderborn, der seine Generalprobe hatte für den Start der Zweitligasaison. Wir haben letzte Woche nach dem 2:2 gegen Viktoria Köln schon drüber gesprochen. Die Frage, die sich natürlich stellt, wie man das alles einzuordnen hat. Ich glaube, nach wie vor kein Grund, Panik zu schieben, weil du hast all die Namen erwähnt, die nicht dabei waren, aber trotzdem ist es natürlich jetzt nicht der optimale Auftakt, wenn man mit einem 2:2 gegen einen Drittligisten und einem 1:3 gegen einen Zweitligisten startet.
Definitiv nicht. Also Ergebnisse sind sicherlich in der Vorbereitung zweitrangig. Das haben wir auch schon nach dem Spiel gegen Viktoria Köln gesagt. Aber nichtsdestotrotz steht halt auch in den Schlagzeilen überall, dass Adi Hütter als Gladbach-Trainer noch erfolglos ist. Und das bleibt dann natürlich erstmal da. wie hat Dieter Hecking ja mal gesagt, nichts ersetzt Siege. Und auch in Testspielen sind Siege natürlich eine gute Sache. Und ja, in Paderborn hat die Mannschaft verdient gewonnen, die am Ende gewonnen hat, der SC Paderborn. Da merkte man natürlich, das hat ja auch Hannes Wolf in seiner Kolumne bei uns geschrieben, dass die Gladbacher von der Vorbereitung noch müde sind und die Paderborner einfach diese vielen Schritte weiter schon eingespielt, die Automatismen liefen. Man hat schon genau den Plan erkannt, den die Paderborner sicherlich dann auch in der zweiten Liga verfolgen werden, haben sehr aggressiv, also fußballerisch aggressiv gespielt, viel draufgegangen, so dieses kampfbetonte Spiel, was man sicherlich auch in der vergangenen Bundesliga-Saison von Arminia Bielefeld zum Beispiel gesehen hat. Naja, und da haben die Gladbacher schon ihre Probleme mit gehabt. Vorne drin Sven Michel, der war natürlich als Ex-Borusse extrem motiviert, hat dann auch das 1:0 vorbereitet. Ja, und die erste Gladbacher Mannschaft, die dann in der die ersten 60 Minuten gespielt hat, die war schon nicht so schlecht. Also da waren Rami Benzebaini, Alassane Player, Lars Stindl, Hannes Wolf, Patrick Herrmann, Christoph Kramer waren mit dabei, Toni Janschke und Jordan Bayer. Also das ist jetzt ja eine Mannschaft, die definitiv auch in der Bundesliga in dem einen oder anderen Spiel jetzt nicht als völlig chancenlos eingestuft werden würde. Dazu kam dann noch Per Lockel, der jetzt in beiden Testspielen sich gut präsentieren konnte und dann noch Joe Skelly, der Amerikaner, ordentliches Spiel gemacht, aber auch von der Wucht der Paderborner so ein bisschen mit überrollt worden, ist ja noch ein ganz junger Kerl, hat dann schon so ein bisschen mal die Spielhärte mal mitbekommen und klar, für die Jungs ist das natürlich eine ganz wichtige Erfahrung. Zweite Halbzeit dann komplett ab der 60. durchgewechselt. Conor Noss hat seine Chance dann anders als, das haben wir auch kritisch angemerkt, als im Testspiel gegen Viktoria Köln genutzt, hat ein Tor geschossen und auch wenn es nur das Ehrentor war, sind das natürlich wichtige Momente für so einen jungen Spieler.
Ja, du hast gesagt, die erste Elf, ich würde fast sagen, wenn in der Saison mal große Verletzungsmisere wäre, wäre das fast eine Elf, die dann starten müsste. Ne, das hat man ja schon erlebt so in so Dieter Hecking-Jahren, wenn dann 10, 11 Spieler verletzt sind, dann wäre das so eine Mannschaft, auf die man zurückgreifen müsste. Das ist ja auch ungefähr die Zahl der Spieler, die jetzt fehlt. Wenn du so, du hast gerade gesagt, Per Lockel hat sich ordentlich verkauft. Wenn du mal die gesamten 90 Minuten nimmst, wen würdest du da noch hervorheben? Wer ist zumindest in irgendeiner Form positiv aufgefallen?
Also ein Lob hat noch ein 17-Jähriger bekommen, Ivandro Borges Sanchez, ein Luxemburger, ich vermute mal mit portugiesischen Wurzeln, hat ein paar mutige Dribblings gemacht, hat auch ein Sonderlob von Adi Hütter bekommen und das ist natürlich eine gute Sache, ist noch ein bisschen so hintenrum auf den Zug Trainingslager mit aufgesprungen, sollte eigentlich nur in Paderborn mit dabei sein und spielen und ist jetzt mitgenommen worden dann auch ins Trainingslager. Also das ist natürlich für so einen jungen Mann ein schöner Erfolg. Und ja, er und wie gesagt Conor Noss, wir hatten ihn ja auch so ein bisschen im Kommentar ein bisschen gesagt, durch die Blume ihm und anderen jungen Spielern, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, wo mehr kommen muss. Und ja, er hat dann sein Tor geschossen, Ball erst abgeprallt, dann im Nachfassen aus 22 Metern rein, ein bisschen abgefälscht. Aber ja, wie gesagt, das sind natürlich so Zeichen, die man dann an den Cheftrainer sendet, die auch bei Adi Hütter angekommen sind. Die beiden hat er herausgestellt und die beiden würde auch ich als die jetzt dieses Spiel für sich genutzt haben, sich zu zeigen. Bisschen schwieriger war es bei Jan Olschowski, sah bei zwei Toren nicht so gut aus, wird sich ärgern, aber wir haben mit Uwe Kamps gesprochen. Es geht ja da bei den Torhütern immer nur um die dritte Position nach Max Grüns Abgang, Olschowski und Jonas Kersken. Die beiden sind da sozusagen die Kandidaten und im Moment hat Uwe Kamps gesagt, hat eben Olschowski der vergangene Saison dann ja auch sich abgewechselt hat mit Kersken in der U23, die besseren Karten, was das angeht. Aber nichts ist in Stein gemeißelt und Olschowski, das hat man gemerkt, hat sich extrem geärgert über dieses Spiel.
Ja, da geht es ja auch um viele Einsätze in der U23. Die Frage, ob dann da einer vielleicht 30, der andere nur 10 bekommt, ob es beim Abwechseln bleibt. Also klar, das ist nicht das, also primär das Augenmerk jetzt bei den Profis drauf liegt, aber ja doch, es gibt ja doch eine Torwart-Zukunft, die weiß keiner, wann die anfängt bei Borussia, da Jan Sommer da ja noch sehr lang gebunden ist, aber für alle Fälle will man sich ja irgendwann auch vorbereiten. Ja, Ivandro Sanchez Borges fand ich ganz interessant, der ist geboren am 24.05.2004, Das ist 2 Tage nach dem letzten Bundesligaspiel auf dem Bökelberg. Also er hat in keiner Form irgendwie mehr Bundesliga auf dem Bökelberg erlebt. Nicht mal, falls seine Mutter im Kreissaal noch Bundesliga geguckt hätte. Es war ihm nicht möglich. Ja, also glaubst du, er ist der große Nachfolger von Jeff Strasser in der Gladbacher Luxemburg-Dynastie?
Ja, es gab vorher ja schon mal einen Robbie Langer. Und ja, man muss schauen. Also ich meine, das sind ja immer so diese sporadischen Bilder, die man da von den Nachwuchsspielern bekommt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und mit sich sozusagen ins Gericht geht und all diese Fohlen-Geschichten mal beiseite schiebt, wenn man sich den Kader der Borussen anschaut und selbst wenn man den einen oder anderen Wechsel noch mit einbezieht, dann bleibt ja gar nicht viel Platz, ganz realistischerweise, für die jungen Spieler. Also wir haben es ja mal durchkalkuliert. Selbst wenn jetzt, keine Ahnung, Matthias Ginter, Rami Benzebaini, wer auch immer wechselt, wird ja ein Topspieler dafür folgen und wird dann mit Sicherheit einen der 11 bis 18 Kaderplätze besetzen. Und wenn man es wirklich mal durchdekliniert mit Toni Janschke, mit Jordan Bayer als Backup für die Defensive, vorne im Angriff, ohnehin mit Player, jetzt wo sie alle noch da sind, Thüram, Stindl, Wolf, Hermann, die sind ja alle dann im Kader drin und am Ende hat man dann 18 Spieler, die mehr oder weniger eigentlich schon dazugehören und da bleibt dann halt nicht mehr viel Perspektive. Und da muss man jetzt schon richtig was auf den aufs Tapet bringen, wenn man als junger Spieler beim Adi Hütter richtig drin bleiben will. Ich meine, es geht halt um diese Europarückkehr in der neuen Saison und ja, da braucht Adi Hütter die besten Spieler. Ich glaube, er wird überhaupt nicht aufs Alter gucken, sondern er wird einfach gucken, wer bringt mich wie weiter, wer tut der Mannschaft gut und das ist jetzt die große Chance. Das ist im Prinzip ein Trainingslager für die jungen Leute, sich zu zeigen. Und ich bin gespannt, wer dann am Ende übrig bleibt. Also ich habe zum Beispiel von Famana Kisera, der hat ja gegen Viktoria Köln noch nicht gespielt. Ich bin eigentlich schon so eingestellt, dass er vielleicht in der neuen Saison der Mann sein könnte, der dann das Bundesliga-Debüt feiert. Aber da kam dann in Paderborn doch relativ wenig im Vergleich zu Conor Noss zum Beispiel. Also ja, es ist natürlich auch nicht leicht für die Jungs, in so ein Spiel dann reinzukommen, wo eigentlich schon alles gegessen ist. Und andererseits kann man gerade dann ja auch vielleicht glänzen, weil ne, ist das Spiel erst ruiniert, dann spielt man gänzlich ungeniert, sagen wir es mal so. Conor Noss hat es gemacht, Borges Sanchez hat es gemacht und die anderen jetzt geht so. War ordentlich, aber besser als gegen Viktoria Köln, aber so insgesamt bisschen mehr halt noch.
Ja, man muss auch mal sagen, irgendwie der Famana Kisera, den haben wir jetzt seit, weiß nicht, anderthalb bis zwei Jahren so auf dem Zettel für den Durchbruch. Das sind ja auch die Momente, da muss dann auch mal zumindest irgendwas bald kommen. Also ne, er wird ja auch in gewisser Weise ein bisschen gepampert als Top-Talent und irgendwann ist halt der Punkt da, wo man auch mal liefern muss. Ich weiß, er ist erst 19 und jetzt andere sind 21. Da ist es dann ja noch anders, ne? Wenn wir über Andreas Paulsen reden, der ja deutlich weiter ist, für den schon Geld gezahlt wurde und so weiter. Aber naja, man schaut in andere Vereine, man weiß ja, wie früh das losgeht und oder bei der EM, was da für 19, 20-Jährige rumlaufen. Ja, und wenn dann ein 19-Jähriger im Testspiel gegen Paderborn so gar nicht auffällt, dann muss ja dann nicht die große Katastrophe sein. Aber wir hatten das ja auch vorher so dargestellt, das war einer, der sich mal hätte zeigen können, zeigen müssen. Hat er jetzt nicht gemacht. Wie sah es bei den anderen aus? Jordan Bayer haben wir da auch aufgezählt. Du hast ihn gerade bei deiner Kaderzusammenstellung genannt. Das ist ja im Prinzip einer, wo man dann oder wo Adi Hütter unter diesen Voraussetzungen überlegen muss, nehme ich den in den Kader, weil er innen und außen spielen kann? Nehme ich Janschke und Skelly, weil ich dann den Jungen auf seiner richtigen Position hinten rechts habe? Jordan Bayer gehört ja wirklich auch zu der Riege der Spieler, bei denen jetzt die Frage ist, sind sie am Ende der Transferperiode überhaupt noch da?
Genau, also auch da geht es darum, sich zu empfehlen, sich zu positionieren. Jordan Bayer hat ja schon wirklich gute Spiele gemacht, auch in der Zeit von Marco Rose, ist dann aber komplett zurückgefallen, wurde dann ja auch zwischendurch verliehen, hatte dann Corona. Also die letzte Saison war für ihn ja wirklich ziemlich mies gelaufen. Und Jordan Bayer hat viele Potenzial, das muss man ganz klar sagen. Er ist sowohl als Innenverteidiger in der Dreierkette als auch als rechter Mann auf der in der Viererkette oder eben in dieser defensiven Fünferkette mit einer Dreier-Innenverteidigung hat er wirklich schon gute Sachen gezeigt, aber jetzt gegen Paderborn auch. Er prallt dann manchmal so am Gegenspieler ab, hat dann komische Laufwege, stolpert über die eigenen Beine, weil er falsch läuft. Und ja, auch da, wie bei Famanaki Serra, also da einfach ein bisschen stabiler. Und da müsste Jordan Bayer, der ja nun auch schon einiges an Profispielen hinter sich hat, vielleicht auch schon ein bisschen weiter sein. Und gerade er will ja wenigstens sich mal empfehlen, vielleicht sogar für andere Clubs, wo er dann aber konkret spielen will. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Jeder, der da rumläuft, hat ja eigentlich die Ambition, irgendwann in einer Mannschaft Stammspieler zu sein. Und ja, da geht es halt darum, sich dann entsprechend zu präsentieren.
Einer war ja gar nicht dabei am Samstag mehr. Stichwort sich für andere Vereine präsentieren. Michael Lang ist unterwegs. Und wir können ja jetzt mal über so ein bisschen reden, was jetzt wieder kadermäßig passiert ist. Immer unter Vorbehalt. Wir müssen sagen, wir nehmen auf am Montagmorgen um jetzt kurz vor 9 Uhr. Das kann sich schon in der nächsten Stunde wieder alles ändern. Aber falls sich nichts ändert, wollen wir euch zumindest mitteilen, okay, das war der Stand, als wir aufgenommen haben. Also Michael Lang ist, anders als ihr, nicht mehr in Hasewinkel.
Ja, er ist gestern Morgen mit Scouting-Chef Steffen Korrell abgefahren. Es geht um einen Wechsel, es geht um einen neuen Club, es geht also um eine neue Zeit für Michael Lang. Interessanterweise ist überhaupt nichts zu hören, wo Michael Lang denn landen könnte. Meistens hat man dann ja aus irgendeinem Club irgendwelche Hinweise, dass da irgendwas im Busch ist, aber gar nichts. Es war ja im Vorfeld, wurde über den FC Basel gesprochen. Er hat früher auch bei Grasshopper Zürich gespielt. Klar kommt man da mit ihm als Schweizer natürlich auf diese Clubs, aber vielleicht ist es ja auch ein Bundes- oder ein ambitionierter Zweitligist. Ich bin gespannt. Michael Lang hat ja jetzt auch wirklich kaum gespielt in den letzten Jahren und konnte sich auch kaum empfehlen. Er war ja kurz in Bremen. Auch da ist es nicht wirklich gut für ihn gelaufen. Also von daher mal schauen, wo es dann am Ende rauskommt. Aber Borussia hätte dann natürlich einen Spieler, einen Kaderplatz frei. Einerseits, wobei wir ihn in unserer Rechnung mit den eben aufgemachten 18, 19 Spielern gar nicht drin hatten, den Michael Lang, weil er einfach auch gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und ja, mal schauen. Also er könnte natürlich dann sozusagen der Erste sein, aber ich glaube, er wird nicht der Dominostein sein, der das große Wechseln in Mönchengladbach dann anstößt.
Eher das Weihnachtsgebäck, Dominostein vielleicht so, ne? Also eine kleine Süßigkeit für Max Eberls Kaderplanung, weil dann ein Gehaltsplatz auch frei wird. Das wäre dann das Wichtigste in dem Fall. Kommen wir dann zu denen, die ja vielleicht eher als Dominostein gelten können. Rami Benzibaini ist ja schon jetzt seit paar Tagen, ja, fast schon zwei Wochen, so als potenzieller Dominostein. Man weiß nicht so richtig, ob er nur frei herumsteht oder wenn er umkippt, trifft er auch andere Dominosteine und wo geht's dann hin? Am Stand der Dinge hat sich nicht so viel geändert. Ich sag mal so, dass das Markanteste jetzt an der Thematik Rami Benzibaini ist, dass sie noch nicht völlig weg ist.
Ja, also alles, was sich hält, hat sicherlich auch seine Gründe. Wobei nach wie vor, glaube ich, die von uns schon lange vertretene These gilt, dass sowohl Marcus Thuram als auch Rami Benzibaini eigentlich die sind, um die Max Eberl sicherlich am härtesten kämpfen wird, wenn Angebote kommen und dass die Angebote dann auch entsprechend ausfallen müssen. Das heißt also, Rami Benzibaini wird mit Sicherheit 30 Millionen aufwärts kosten, es sei denn, bei Thuram würde ich es mal auf 45 Millionen oder 40 Millionen aufwärts ansetzen. Es sei denn, dass Max Eberl gar niemanden ansonsten wegbekommt und unbedingt auch verkaufen muss. Man darf es einfach nicht vergessen. Borussia hat ein Corona-Loch auch noch zu stopfen. Borussia bekommt weniger Fernsehgelder wie alle Bundesligisten und Borussia hat keine internationalen Einnahmen, die in der vergangenen Saison ja extrem dazu beigetragen haben, dass Gladbach wirklich das Corona-Ding bisher ganz gut überstanden hat. Aber nichtsdestotrotz mit 17 Millionen Euro Miesen dann ja da trotzdem rausgegangen ist, das darf man nicht vergessen. Und da ist dieses erste Halbjahr 2021 noch nicht dabei, was ohne Zuschauer stattfand. Und Rami Benzibaini ist dann schon wirklich Tafelgold, so würde ich es mal bezeichnen. Also einer der besten Spieler, die Borussia hat. Wir haben es ja auch schon mal geschrieben. Ich finde es echt verwunderlich, dass auf den erst jetzt die Vereine aufmerksam geworden sind. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn auch der FC Bayern zum Beispiel da gesagt hätte, Mensch, so ein Linksverteidiger mit diesen Fähigkeiten, ich meine, das muss man sich ja wirklich vorstellen. Er war vergangene Saison einer der besten Gladbacher Torschützen. Er hat einen extrem guten Schuss, eine ganz starke Technik, steht auch für dieses wuchtige Spiel, ist aber auch ein guter Techniker, wie gesagt.
Kopfball nach Standards auch.
Einer der besten Kopfballspieler der gesamten Mannschaft, wenn nicht sogar der beste. Und sowohl defensiv wie offensiv. Also das war schon ein Sahnestück, was Max Eberl da 2019 rangezogen hat. Und ich fände es schade, wenn er geht, weil ich glaube, dass er auch in dieser Mannschaft mit Sicherheit einer ist, der dann auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Also von daher warten wir mal ab. Aber wie du es gesagt hast, je länger sich die Gerüchte halten, desto wahrer werden sie irgendwann, ne?
Zwei Sachen frage ich mich auch bei Ben Sebaini, die ich dich auch fragen will. Ich habe ein bisschen das Gefühl, oder ja, könnte Max Eberl irgendwann so ungeduldig werden, dass er sagt, naja, irgendwie, ne, jetzt ist heute der 19. Juli und irgendwann will ich jetzt mal, dass dieser Stein umfällt, weil sonst sind die anderen Steine alle weg und liegen da schon am Boden, wo ich mich mal beteiligen könnte. Also, dass er irgendwie sagt, ja, komm, dann nehme ich, ja, eigentlich wollte ich Ben Sebaini oder wollten wir Ben Sebaini nicht verkaufen, aber die Möglichkeit ist da, mit der Ablöse wären wir zufrieden. Komm, wir machen das jetzt. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen, die ich gestellt habe. Ach so, das war die, ob man nicht auch eher bei einem linken Flügelspieler sagt, einem, der nicht so zur Achse zählt, ja, komm, den kann ich auch, wenn er Qualitäten hat, die nicht so leicht zu finden sind, leichter ersetzen, weil er eben nicht im Zentrum unterwegs ist, weil linke Flügelspieler normalerweise nicht das Spiel entscheiden?
Ja, also erstmal ist Rami Ben Sebaini ja ein Spielentscheider. Das haben wir schon oft gesehen. Man erinnert sich an den Bayern-Sieg, als er mit seinem Doppelpack das Spiel gedreht hat. Damals. Zum anderen ist er natürlich auch ein Spieler, der gleich mehrere Positionen abdeckt. Dürfen nicht vergessen, dass noch nicht klar ist, ob Adi Hütter jetzt mit einer Dreier- oder einer Viererkette spielen wird. Zum einen. Zum anderen, dass Rami Ben Sebaini ja theoretisch auch auf der Sechs spielen könnte. Das hat er ja auch schon getan bei Marco Rose. Also zum einen dies, zum anderen, wie gesagt, sehr guter Standardspieler, ein sehr guter Schütze aus der zweiten Reihe auch. Das sind alles so Qualitäten, also wenn man so ein bisschen rumspricht mit den Leuten, dann hört man, ja, für Ben Sebaini müsste man fast schon zwei Leute holen, um ihn zu ersetzen.
Aber interessanterweise, also ist ja, ne, Thema Gerüchte, schwört genau das herum, dass genau das dann auch getan würde, Fetou Mawassa von Stade Rennes als linker Verteidiger und dann ganz frisch als Gerücht aus Ecuador, William Pacho, ein Linksfuß-Innenverteidiger, 19 Jahre alt. Ja, auch da natürlich in Ecuador sagt man, alles fix, alles sicher, aber ja, bei Borussia und in Deutschland wird gemauert, sage ich mal. Da ist dann in der Richtung noch nichts zu hören. Mawassa hält sich jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Wäre dann ja genau das, dass man im Prinzip die Rollen von Ben Sebaini aufteilt auf vier Schultern.
Ja, also ist ja definitiv so, dass Max Eberl und Adi Hütter und Steffen Korrell natürlich eine lange Liste von Spielern haben, die wahrscheinlich, wenn dann dieser Dominostein fällt, auch schnell abrufbar werden. Natürlich auch eine Liste von Spielern, die jeden Tag kürzer werden kann. Deswegen deine Frage eben auch nach der Geduld von Max Eberl. Für ihn wird es eine harte Geduldsprobe. Max Eberl hat ja normalerweise, ist er in dieser Zeit ja schon dabei, den Kader für die nächste Saison fix zu machen. Also für dann 22, 23. Also von daher muss er komplett umdenken. Möglicherweise wird es ja erst sogar nach dem ersten Spieltag der Bundesliga, 13. August gegen die Bayern, wirklich losgehen. Es kann ja sein, dass da noch die Mannschaft spielt, die vergangene Saison gespielt hat und danach dann der ein oder andere dann verschwindet. Ich tippe mal so, dass es am Ende 2-3 Leute sein werden, die nicht mehr da sind. Und klar, Ben Sebaini kann dazugehören. Mit dem Ecuadorianer muss man halt auch schauen, inwieweit so einer Borussia dann auch voranbringen könnte. Es wird ja auch über Malang Sarr noch gesprochen. Der ist ja auch Innenverteidiger links. Sicherlich etwas teurer, aber wenn Ben Sebaini geht, die beiden, also sein, ist ja Ben Sebainis Nachfolger in Rennes und eben Malang Sarr, könnte man damit ja dann durchaus finanzieren. Wahrscheinlich auch gehaltsmäßig, weil eben beide noch nicht so weit sind wie Ben Sebaini, der ja als Afrika-Cup-Sieger nach Mönchengladbach kam. Darf man nicht vergessen, also als Volksheld. nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und
zwei Millionen Instagram-Follower. Also ja. Der hat dann, ne, ist genau. Ein Volksheld in Algerien.
Genau, und da wäre dann selbst diese Variante mit dem Spieler aus Rennes und mit Malang Sarr wäre ja deutlich kleiner auf beiden Positionen, aber man hätte natürlich beides abgedeckt, klar. Kader wird breiter. Wir haben das ja gesehen, als Thorgan Hazard zu Borussia Dortmund ging. Da hat Max Eberl dann Marcus Thuram geholt und am Ende kam dann auch noch Brel Embolo dazu. Also wurde quasi dann auch ein bisschen aufgeteilt. Oder als Yannick Westergaard plötzlich verschwand, das ging ja auch von heute auf morgen damals nach Southampton. Da wurde dann Alassane Player ungefähr 3 Minuten später verpflichtet. Also ich glaube, Max Eberl und Adi Hütter wissen genau, was sie wollen. Sie haben in einigen Fällen die Hoffnung, dass da vielleicht ein Verein zuschlägt. Möglicherweise, was Alassane Player angeht, möglicherweise natürlich Dennis Zakaria, der ja auch seine Wechselwünsche so ein bisschen geäußert hat. Aber wenn
das eben... Ja, gut, ich weiß gar nicht. Also, das hast du ja diese Woche auch mal geschrieben. Irgendwie ist er ja eigentlich schon verkauft bei allem.
Ja, also, gefühlt. Also ich glaube auch, dass Max Eberl wahrscheinlich gedacht hat, das ist der am schnellsten weg ist. Aber die EM war überhaupt keine Bühne für ihn. Und dann darf man eben auch diese Knieverletzung nicht vergessen. Also er hat da ein Knorpelproblem gehabt. Und bei Knorpel gehen ja meistens alle Alarmleuchten an. Da werden mit Sicherheit die medizinischen Checks dann auch entsprechend ausfallen. Und ich bin mal gespannt. Also es ist ja auf jeden Fall nicht mehr so wie vor, ja, im vergangenen Jahr oder das Jahr davor, als man sagte, also für Dennis Zakaria kriegt Gladbach auf jeden Fall eine Rekordsumme. Damals Granit Xhaka 45 Millionen. Die Zeiten sind vorbei. Da muss
ja, das können wir ausschließen. Wir können wenig definitiv sagen, das können wir ausschließen, dass er für 45 Millionen Euro den Verein verlässt.
Genau, ja. Richtig. So, und ja, also ich denke, wenn man so eine Kategorisierung macht, wir haben es ja auch schon oft gesagt, Thuram und Benze Baini, muss schon einiges passieren, damit Max Eberl den Daumen hochhebt und sagt, okay, ich mache mir Gedanken, es sei denn, es zieht sich alles so hin und er kriegt wirklich kalte Füße und denkt, ich brauche jetzt wirklich ein bisschen Geld. Aber da wird er wahrscheinlich jetzt ein bisschen sich neu erfinden müssen und eben der Geduldsmax werden müssen, dem der Geduldsfaden nicht so schnell reicht.
Er joggt ja auch schon in Hasewinkel. Vielleicht kommt er da auf ein paar kluge Gedanken bei seinen Runden um den Trainingsplatz. Oder es steht dafür, dass er Zeit überbrücken muss und deswegen die dafür gut nutzen kann. Aber man sieht ihn ja auch sehr oft mit Telefon am Ohr. Also der wird schon in alle Richtungen natürlich, also vielleicht sogar ja, natürlich deutlich mehr, als es sonst jetzt eben der Fall wäre, alles abstecken, weil man weiß ja wirklich nicht, was passiert. Irgendwann muss man dann den Dominostein vielleicht auch selber wirklich umschubsen. Nachvollziehbarer Ungeduld im Prinzip, weil er hat natürlich irgendwas vor, er will ja auch was tun, weil letztes Jahr ist gar nichts passiert. Davor gab es schon ein Umbruchchen, als dann Marco Rose kam. Und eigentlich soll jetzt schon auch ein bisschen mehr passieren. Nach so einer Saison, die man auf Platz 8 beendet, neuer Trainer kommt, im Normalfall geht es ja auch da nicht einfach so weiter, sondern gerade in Gladbach bewegt sich das ja auch immer in so Zeitschleifen. Und jetzt hat man eben viele Topspieler, die gehen könnten. Wir wissen nicht, wer es wird. Ein Gerücht, das jetzt aus Frankreich wieder kam, Marcus Thuram, dass da unter anderem auch Borussia Dortmund wieder ein Auge drauf geworfen hätte. Da hat sich Max Eberl uns gegenüber ja eigentlich sehr klar geäußert, ne? Dass Dortmund da machen kann, was sie wollen. Es bleibt bei dem Rose-Schwur, dass er keinen Spieler mitnimmt nach Dortmund. Und da ging es auch um die Summe von 25 Millionen Euro. Also so wie wir bei Zakaria sagen können, der geht nicht für 45 weg. Glaube ich, können wir uns festlegen, dass ein Marcus Thuram diesen Sommer nicht für 25 Millionen Euro gehen würde.
Ja, also das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe. Also ich glaube schon, dass sowohl Thuram als auch Benze Baini die sind, wo Max Eberl, also wenn dann richtig was vom Tisch ziehen möchte. Denn es geht ja auch darum, diese Spieler zu ersetzen. Und wenn ich dann eben vielleicht sogar 2 Spieler holen muss, um das zu tun, Marcus Thuram ja auch, Außenspieler und dann einer, der auch immer mehr ein bisschen ins Zentrum rücken soll, der also diese, sag mal, Lukaku-Qualitäten hat, also eine unheimliche Wucht, aber auch eine Ballfertigkeit, dann einfach die Präsenz im Strafraum und so weiter. Das sind die Spieler, die mit Sicherheit dann auch einiges, wo man wirklich einiges für leisten muss, um die wirklich dann auch zu ersetzen und ihre Qualitäten zu ersetzen. Also von daher, aber bin auch absolut der Meinung wie du, dass für Adi Hütter sicherlich auch ein paar neue Akzente im Kader gesetzt werden sollen. Wir haben ja auch, was Matthias Ginter angeht, schon mal drüber geschrieben, dass wenn er dann gehen sollte, was ja auch immer noch so im Schwange ist, dass dann vielleicht ein Verteidiger einer anderen Art ein bisschen geholt wird, vielleicht etwas robusteren Art. Matthias Ginter und Nico Elvedi, die sind ja zwei sehr spielende Verteidiger und von daher könnte ja dann ein, sagen wir mal, etwas stranzliger Typ, ein bisschen härterer Typ da hinten nochmal einen neuen Akzent setzen. Aber, wie gesagt, Geduld ist gefragt. Und das ist natürlich so das, was jetzt so auch über dem Trainingslager schwebt. Adi Hütter, damit werde ich mich auch nochmal textlich in der Woche beschäftigen. Adi Hütter kann ja im Prinzip noch gar nicht viel machen. Er kann keine taktischen Dinge vorplanen, weil er einfach gar nicht weiß, was für ein Spielermaterial habe ich zur Verfügung. Also kommt jetzt zum Beispiel, habe ich zwei Typen, die noch Verteidiger spielen könnten, dann könnte ich natürlich auch mit einer Dreierkette ganz anders spielen. Habe ich nur zwei, muss ich vielleicht auf eine Viererkette gehen. Was habe ich vorne im Sturm, wenn Markus Thuram geht und so weiter und so fort. All diese Fragen sind ja noch nicht geklärt. Und auch was die Mannschaftshierarchie angeht, natürlich hat man eine Achse mit Jan Sommer, mit Nico Elvedi, mit Lars Stindl und mit Christoph Kramer. Das ist ja die wesentliche Achse, die auf jeden Fall da sein wird. Matthias Ginter gehört, wenn er dann bleibt, dann ja auch dazu. Aber ja, ansonsten wollen sich ja andere ja, jetzt auch noch positionieren.
Wäre meine Frage gewesen, du hast gesagt, was alles nicht geht im Trainingslager. Was wird denn gehen bis Samstag, bis zur Abreise?
Ja, also zum einen, wie gesagt, wird sich sicherlich Adi Hütter weiterhin ein Bild von den Spielern machen, die da sind, auch von den Top-Spielern. Es ist ja ein Lars Stindl da, es ist ja ein Christoph Kramer da, ein Hannes Wolf, der, wie gesagt, für uns im Trainingslager täglich eine Kolumne schreibt, hat sich extrem viel vorgenommen. Man hat bei ihm das Gefühl, dass er also sehr, sehr motiviert ist. Er wird ja immer noch von vielen Leuten auch ein bisschen kritisch gesehen. Ich glaube schon, dass er da nochmal richtig Potenzial hat und dass er auch richtig Lust hat, das umzusetzen. Und diese Spieler sind natürlich da und haben jetzt natürlich auch eine große Chance, sich dann nochmal richtig hinzustellen. Und klar, wie gesagt, die Jugendspieler, das wird jetzt sozusagen das Trainingslager-Sieb sein. Also ne, Adi Hütter schmeißt jetzt den ganzen Sand rein und dann wird eben gesiebt und am Ende bleiben vielleicht ein, zwei Nuggets drin, die dann einfach die Chance haben, oben was zu machen. Dazu zähle ich übrigens nicht Andreas Paulsen, denn der wird ja als Backup für Rami Benzebaini gebraucht. Die linke Seite ist ja wie auch auf die rechte Seite dann nicht so üppig besetzt. Wenn man jetzt mal Jordan Bayer und Toni Janschke eher als Innenverteidiger sieht, hat man da mit Skelly und Paulsen zwei Jungspunde. Skelly wäre eigentlich der, den man schon zum Kader
zählt. Ja, ist ein eingekaufter junger Spieler.
Also der mit, genau. So, und das ist ja kein Eigengewächs. Und von daher auch da keine großen Handlungsmöglichkeiten für Adi Hütter. Ja, auch er muss, glaube ich, geduldig sein. Anders als Marco Rose, das hatten wir ja auch zum Auftakt des Trainingslagers nochmal rausgearbeitet, weiß er natürlich, dass er hier mit etwas kleineren Brötchen unterwegs ist. Marco Rose hier als frisch gebackener Champions-League-Teilnehmer aufgelaufen beim ersten Mal in der Klosterpforte und hat dann ja auch gesagt, ja, wir wollen mehr. Also wenn ich einmal Vierter bin, dann will ich also wenigstens das erreichen. Ich glaube, Adi Hütter will natürlich Europa wieder erreichen. Aber ich glaube, selbst wenn es dann am Ende die Conference League wäre, wäre es ja schon ein Schritt nach vorne. Also alles ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger wieder, geflissentlicher vielleicht. Tut Gladbach vielleicht auch ganz gut. Und ja, dieses Trainingslager hat auf jeden Fall den Vorteil für Adi Hütter, dass er den Verein schon so kennenlernt, wie er halt ist. Borussia ist halt ein Verein, der immer wieder diese Umbrüche auch hat und wo man sich eben nicht drauf verlassen kann, dass auch nach einer weniger guten Saison, nach einer Top-Saison ist ja klar, da sind natürlich Spitzenspieler immer im Gespräch, aber wenn ich 10 EM-Fahrer habe, dann habe ich natürlich auch 10 Leute, die mindestens international auf dem Zettel sind.
Und man muss ja sagen, Marco Rose lernt das jetzt gerade bei Borussia Dortmund auch anders kennen, da sind seine Stamminnenverteidiger Mats Hummels, Manuel Akanji noch im EM-Urlaub, Zagadou und der Zugang Koulibaly verletzt und jetzt hat sich auch noch einer der Nachwuchsspieler, die sich zeigen sollen, verletzt, also er hat da ähnliche Probleme. Das zieht sich jetzt durch viele der Top-Clubs. Die Bayern haben ihr erstes Testspiel gegen Köln verloren. Also man muss ja sagen, es betrifft jetzt in dem Fall wirklich ja auch nicht nur Borussia. Deshalb ist Geduld angesagt und Stichwort Nuggets, die durch Sieb fallen oder nicht, gibt es ja auch interessante Verlockungen für diese Spieler. Ich meine damit nicht nur per Lockel diese Verlockung spürt, sondern es gibt ja das Testspiel am 28.07. gegen den FC Bayern. Da weiß man ja, die M-Fahrer sind dann zwar zurück im Training, werden aber noch nicht spielen können und dann am 31.07. auch den Test gegen Groningen. Also wer es jetzt schafft, eben nicht durch Sieb zu fallen hier im Trainingslager, der hat ja noch ein paar schöne Aufgaben vor sich und Bewährungschancen. Also ja, deswegen lohnt es sich dafür, einige Spieler auf jeden Fall richtig reinzuhauen.
Ja, und wenn man sich das, was du gerade gesagt hast, diesen Zeitplan mal anschaut, dann, und das ist auch die Geschichte, die dann mal anzugehen ist, die ich für die Tage machen werde, natürlich hat Adi Hütter ein Zeitproblem. Er wird, so wie die Dinge stehen, ja kein einziges Testspiel mit seiner Topmannschaft bestreiten können. Denn da wird wahrscheinlich sogar das Spiel DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern, das kann ganz fies werden für Borussia, die sind dann ja schon in der Saison die Lauterer und die Gladbacher kommen völlig uneingespielt dann zum Betze und der wird mit Sicherheit, egal wie viele Fans dann da sein können, wie dann die Corona-Situation ist, man weiß es ja nicht, aber da wird auf jeden Fall der Baum brennen. Gladbach hat das jetzt in Paderborn gemerkt, wie so eine Mannschaft, und Lautern ist ja auch so eine Truppe voller Kampfknöpfe, würde ich mal sagen. Die werden da mit Sicherheit auch alles reinwerfen.
Ja, unser Ex-Praktikant Julian Nijhuis ist ja jetzt da.
Genau, ja. Julian Nijhuis ist jetzt beim 1. FC Kaiserslautern. Ihn würde ich jetzt nicht als Kampfknopf bezeichnen. Er ist ja schon auch ein etwas technisch versierterer Spieler. Aber klar, die werden natürlich total heiß sein, da einen hinzustellen gegen Borussia Mönchengladbach. Und Borussia Mönchengladbach wird uneingespielt nach Kaiserslautern kommen. Das ist jetzt ja schon abzusehen, du hast gesagt. Beziehungsweise wenn die Nationalspieler aus Deutschland und der Schweiz und auch Markus Thuram erst am 28. rum ins Training einsteigen, wenn sie das Bayern-Spiel verpassen, dann könnte man natürlich sagen, ist sowieso taktisch ganz gut, wenn man dann nicht alles schon auf den Tisch legt, wobei ich sage, es liegt eh alles auf dem Tisch.
Ja gut, dann kann man auch bis zur Rückrunde warten, dann hat man nicht diesen Effekt, die Mannschaften haben sich auf uns eingestellt, dann kann man legen erst in der Rückrunde los. Also ist wahrscheinlich nicht der Plan.
Nein, der Plan sicherlich nicht. Der Auftakt der Saison wird ohnehin schwierig für Adi Hütter. Also diese ganze Konstellation, wie gesagt, also das ist schon keine ganz einfache Sache für den Trainer. Das Auftaktprogramm ist extrem kompliziert mit den Auswärtsspielen, die da anstehen, mit dem Start gegen die Bayern, die aber auch viele Nationalspieler erst später reinbekommen, kleinen Kader haben, Verletzungssorgen haben, auch nicht groß einkaufen können offenbar. Muss man dann abwarten. Also da darf man gespannt sein, was dann am Ende dabei rauskommt. Aber wenn man jetzt von Gladbacher Sicht an ausgeht, dann ist das schon eine sehr, sehr, sehr komplizierte Vorbereitung für Adi Hütter, weil er einfach vieles, sagen wir mal, viele junge Leute natürlich kennenlernen kann, aber seine eigentliche Mannschaft zu bauen, das ist im Prinzip eine Sache, die in der Saison passieren wird.
Ja, das Improvisation ist es nicht, nur einfach alles verschiebt sich nach hinten. Also die Aufgaben, die zu erledigen sind, die werden schon erledigt werden, aber das braucht Zeit, deswegen machen wir jetzt noch nicht, ne, die großen Mahner. Du hast gesagt, das Stichwort ist kompliziert, herausfordernd und für uns, wie ich immer sage, umso spannender natürlich das zu beobachten. Und damit haben wir eigentlich sozusagen die Grundlage gelegt auch für dieses Trainingslager, was unsere Berichterstattung abgeht. Wir werden uns dann nächste Woche sozusagen am Montag mit der Zusammenfassung des Trainingslagers melden und all deinen Eindrücken, die du noch sammelst. Jetzt haben wir transfermäßig, es klang ein bisschen konkreter als letzte Woche. Ich bin gespannt, ob das jetzt, ob wir ein exponentielles Wachstum haben, was das Transfergeschehen angeht, oder ob es schleichend einfach ansteigt. Ich wollte noch einen kleinen Aufruf starten. Das haben wir ja vorhin dieser Woche, dass wir euch noch mal ein bisschen, euch, unsere Hörer, Leser und so weiter, User, zu Wort kommen lassen wollen. Und zwar schickt uns diesmal noch konkreter gerne eure Fragen, die euch gerade beschäftigen, die wir euch, in diesem Fall dann Carsten und Hanna aus dem Trainingslager, beantworten. Das geht natürlich einmal um die Eindrücke vor Ort, um Kaderplanung und so weiter. Wir machen da ein kleines, wie es heutzutage heißt, Q&A. Deswegen schickt uns eure Fragen an fohlenfutter@rheinische-post.de. Wir werden dann die wichtigsten, interessantesten Sachen herauspicken und unsere Reporter-Einschätzung dazu abgeben.
Genau, und um die Leser, die Hörer noch ein bisschen mitzunehmen, also Q&A steht für Question and Answer, das also Frage und Antwort, so könnte man es auch sagen. Also Sie fragen, wir antworten, heißt das Spielchen oder hieß es früher, heute halt Q&A. Wir sind gespannt, was auch die Leser und Hörer, also die Leser des Fohlenfutters der Rheinischen Post und die Hörer unseres Podcasts natürlich wirklich auf der Seele brennt, was sie interessiert. Wie gesagt, schön finde ich einfach, dass der Hannes Wolf sich zur Verfügung gestellt hat, ein paar Einblicke aus seiner Perspektive ins Trainingslager zu geben. Er hatte auch richtig Freude dran, einfach ein bisschen was von sich preiszugeben, um einfach auch nochmal den Leuten zu sagen, wer Hannes Wolf eigentlich ist und dass er richtig Bock auf Borussia hat. Er hat auch gesagt, dass er es total schade findet, dass die Fans nicht dabei sein können. Nach wie vor, er hat von seinen Teamkollegen natürlich gehört, was am Trainingslager am Tegernsee immer los gewesen ist, die Volksfeststimmung dort. Und er sagt, Mann, das sind halt Sachen, die ich vom Borussia überhaupt noch nicht kennengelernt habe, die leeren Stadien die ganze Saison und so weiter. Das ist auch für ihn, so wie es auch Patrick Herrmann gesagt hat, einfach immer eine Sache, die einen nochmal anspornt. Und ja, wenn er sich dann mit Patrick Herrmann drüber unterhält, dann schwärmt der eine und der andere sagt, ja, habe ich schon nicht so erlebt, ja, ne? War ich ja noch nicht da.
Schickt man sich dann YouTube-Links hin und her wahrscheinlich, um ein bisschen so einzutauchen.
So ungefähr, ne? Also von daher an der Stelle, Hannes Wolf ist ja dann sozusagen auch ein Teammitglied.
Er ist ein bisschen, ein externes Teammitglied, ja.
Genau, und ja, wie gesagt, macht immer Spaß, die Spieler da mit diesen Kolumnen mitzunehmen, denn ja, manchmal kommen ja auch da dann so, wie auch bei den Leserfragen, nochmal neue Dinge rein, die man vielleicht gar nicht so im Blick hat. Von daher, ja, lesen Sie immer fleißig, was der Hannes Wolf dazu berichten hat. Und wir sind dann mal wirklich gespannt auf die Fragen. Vielleicht kommt da ja noch was wir noch überhaupt nicht im Blick haben.
Kannst du dir das vorstellen? Ja, doch, können wir uns vorstellen. Das wollen wir uns jetzt nicht rausnehmen.
Ich will mir jetzt nicht alles vorstellen, was wir nicht im Blick haben, aber ja. Gut.
Nee, aber wir sind wirklich, wirklich gespannt auf eure Fragen da, rufen auch nochmal auf anderen Kanälen dazu auf, falls ihr das jetzt vergessen habt und nicht eure Fragen schickt. Also, bisschen Zeit ist dann noch, außer ihr hört die Folge, weiß nicht wann, wie das viele auch machen, viele Tage später erst nach der Publikation, aber dieses Ding, wie gesagt, ne, ich sag's nochmal, aufgenommen am Montagmorgen, so, das heißt, ne, nagelt uns nicht an die Wand, wenn dann irgendwann Dienstag ihr hört und Michael Lang schon, weiß ich nicht, wo ist und unterschrieben hat, Stand jetzt hat er nirgendwo unterschrieben, beziehungsweise ist es nicht offiziell bekannt. Ja, so viel als noch ein englisches Wort, Disclaimer dieser Folge. Weiß ich nicht, ein Sternchen ist quasi dran. Ja, und in dem Sinne bleibt mir nur übrig, euch da viel Spaß, Erfolg und gute Arbeit zu wünschen. Und in diesem Format hören wir uns dann in genau einer Woche wieder.
Genau, und wir schauen den Borussen hier auf die Füße und werden euch dann natürlich täglich im Fohlenfutter in der Rheinischen Post, bei Twitter, bei Instagram mit Infos versorgen, mit dem, was passiert, werden unser Ohr und unsere Augen am Puls der Zeit haben und schauen, was Adi Hütter hier mit seinen Spielern so treibt. Spannende Geschichte, finde ich, weil es wirklich ein außergewöhnliches Trainingslager unter diesen ganzen über die letzte Dreiviertelstunde besprochenen Faktoren einfach ist. Ganz anders als manches andere vorher. Und von daher schauen wir mal, was noch kommt.
In dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de